ist nicht etwa so, dass Flämmchen sich nun in Kringelein verlieben würde. Nein, das Leben ist weit davon entfernt, solche Süßigkeiten zu produzieren, aber es überkommt sie in diesem Hotelzimmer Nummer 70 etwas von Nähe und Geborgensein. Kringelein spricht und spricht. Es fließen ihm immer mehr Worte zu, während er spricht. Er redet sich sein Leben vom Herzen herunter, und es sieht ihm in dieser Stunde so aus, als hätte er dieses Leben nur auf ein Ziel und eine Erfüllung hingelebt. Auf das Wunder, das ihm zugestoßen ist, auf das vollkommen Schöne, das in seinem Bett liegt, auf das Mädchen, das zu ihm kam, von Preising fort und zu ihm. Flämmchen hatte keine allzu große Meinung von sich selbst. Sie kannte ihren Preis. 20 Mark für eine Aktaufnahme, 140 Mark für einen Monat Büroarbeit, 15 Pfennig für eine Seite Schreibarbeit mit Durchschlag, ein Pelzmäntelchen zu 240 Mark für eine Woche Hingabe. Du lieber Gott, woher hätte sie die Hochschätzung für ihre eigene Person nehmen sollen? Aber in Kringeleins Worten entdeckte sie sich selbst zum ersten Mal. Sie sah sich wie in einem Spiegel. Sie sah ihre kostbare, goldene Haut, ihr Haar aus Weißgold, alle ihre Glieder, jedes eine Schönheit und Glückseligkeit, ihre Frische, ihr unbekümmertes Dasein und Vorwärtsleben. Sie entdeckte sich selbst wie einen vergrabenen Schatz. »Aber ich bin doch gar nichts Besonderes«, murmelte sie glühend und bescheiden. Mitten in den Anschwung der Kringeleinschen Worte erschrak sie und schauerte zusammen, als der Name Preising fiel. Sie hatten beide in der letzten halben Stunde vergessen, was dort geschehen war, in dem grünen Licht von Nummer 71. Jetzt war mit einem Mal das volle Entsetzen wieder da. »Ich gehe nicht mehr dorthin zurück«, flüsterte Flämmchen. »Sie werden ihn schon verhaftet haben. Mich werden sie auch verhaften wollen. Ich bleibe hier versteckt.« Kringelein lächelte nervös. »Warum sollen sie dich denn verhaften?« fragte er. Flämmchen nickte bedeutsam. »Als Zeugin?« sagte sie völlig unwissend. »Meinst du?« fragte Kringelein ziellos und schaute durch sie hindurch. Plötzlich war er wieder mittendrin, in dem sausenden Gefahrentempo des gestrigen Tages. »Du brauchst keine Angst zu haben. Ich ordne alles für dich«, sagte er schnell. »Wirst du... Du wirst doch bei mir bleiben? Du sollst das gut haben bei mir. Ich will nichts, als dass es dir gut geht. Willst du? Ich habe Geld. Ich habe genug Geld. Es reicht noch für eine ganze Zeit. Ich kann auch noch dazu gewinnen, wenn ich spiele. Wir reisen. Wir fahren nach Paris. Oder wohin willst du?« »Mein Pass ist für England visiert.«
»Gut, gut. England.
Wohin du willst, was du willst. Du sollst Kleider haben. Man muss Kleider haben und Geld haben. Wir werden direkt leichtsinnig sein. Ist dir das recht? Ich schenke dir das Geld, das ich gewonnen habe. 3.400 Mark. Später kannst du noch mehr haben. Sag nichts. Sag nichts. Sei ganz still. Bleibe ruhig hier liegen. Ich gehe jetzt hinüber. Ich gehe zu Preising. Ich sehe nach, was geschehen ist mit ihm. Glaubst du mir, dass du es bei mir besser haben wirst als bei Preising? Ich gehe jetzt und hole deine Sachen hierher. Verlass dich auf mich. Hab keine Angst.« Kringelein verschwand im Badezimmer. Seine Hände flogen, während er sich anzog, das schwarze Jackett und die dunkle Krawatte aus schwerer Seide. Flämmchen in seinem Bett legte die Wange auf ihre Knie und atmete tief aus sich heraus. Ihr Kopf begann jetzt zu schmerzen nach der Ohnmacht, und ihr Hals war trocken. Sie wünschte sich einen Apfel und eine Zigarette. Kringelein kam zurück. Er sah wie ein feiner Herr aus. »Ich gehe jetzt. Bleib du ganz still hier, sagte er und setzte den Kneifer vor seine hellen, glänzenden und schielenden Augen, in denen die Pupillen groß und schwarz geworden waren. Flämmchen konnte hören, wie er die Außentür abschloss und wie seine Schuhe den Korridor hinabwanderten. Und dann, noch ganz entfernt, die Musik aus dem gelben Pavillon, wo noch die gleichen Menschen tanzten wie 3 Stunden vorher. Geigern liegt auf dem Teppich von Nummer 71 und ist tot. Nichts mehr kann ihm geschehen. Niemand mehr auf der Welt kann ihn bedrängen, verfolgen. Nie wird dieser Baron Geigern ins Zuchthaus kommen. Und das ist gut. Nie wird er in Wien eintreffen, wo die Grusinskaja auf ihn wartet. Und das ist traurig. Aber er hat sein rundes, erfülltes Leben gehabt. Dieser schöne, starke, entgleiste Mensch. Er war ein Kind auf einer Wiese, ein Knabe auf Pferderücken, ein Soldat im Krieg, ein Kämpfer, ein Jäger, ein Spieler, ein Liebender und ein Geliebter. Jetzt ist er tot. Preysing saß in der äußersten Ecke des Zimmers auf einem sonderbaren Möbelstück, einem Korb, der zur Aufnahme schmutziger Wäsche dienen sollte und oben überdies mit einem gepolsterten Sitz ausgestattet war. Er hatte alle Lichter des Lüsters angedreht und trotzdem wagte er es nicht, sich umzudrehen und hinter sich zu schauen. Er war auf rätselhafte Weise gezwungen, ununterbrochen den toten Geigern anzusehen. Es war ihm so, als müssten fürchterliche Dinge geschehen im gleichen Augenblick, wo er den Kopf wegwandte, um nachzusehen, was mit der offenen Tür geschehen sei. Die Tür war offen. Ich darf sie nicht schließen. Ich muss alles unberührt lassen, bis die Polizei kommt. Morgen steht es in der Zeitung, dass ich eine Frau bei mir im Hotel gehabt habe. Mulle wird alles erfahren. Die Kinder auch. Ja, auch die Kinder. Mein Herrgott, du mein Herrgott, was wird mit mir? Wohin geht es mit mir? Er schaute in seine starren Handflächen. Sie waren voll Tinte. Er hatte übermächtige Lust, ins Badezimmer zu gehen und sich die Hände zu waschen. Aber er wagte nicht, den Toten aus den Augen zu lassen. Ich werde die Kinder verlieren. Ich werde die Frau verlieren. Der Alte wird mich aus der Firma hinausdrücken, das ist sicher. Einen kompromittierten Menschen wie mich lässt er nicht in der Firma. Und alles wegen so einem Frauenzimmer. Nur deswegen. Vielleicht hat sie mit ihrem Mann unter einer Decke gesteckt. Sie hat mich in ihr Zimmer gelockt, damit er indessen hier stehlen kann. Das ist es. Das werde ich bei Gericht sagen. Es war ja Notwehr. Er wollte schießen. Preysing beugte sich vor und starrte zum 1000. Male auf die Hände des toten Geigern. Sie waren leer. Der Revolver, mit dem der Mann ihn bedroht hatte, war unsichtbar geworden. Er spürte den sausenden Absturz, der ihn aus seinem Schienenleben mitten ins schwarze, bodenlose fallen ließ. Er kannte solche Menschen, wie er jetzt einer war. Entgleiste Existenzen mit großer Vergangenheit und abgeschabten Anzügen, auf Stellungssuche von Büro zu Büro bettelnd. Er sah sich selber so herumziehen, entlassen, ungepflegt, allein und verrufen. Sein fehlerhafter Blutdruck jagte ihm klopfende Schmerzen in den Hinterkopf und Dröhnen in die Ohren. Der zermalmte Preysing sehnte sich minutenlang nach einem versöhnenden Schlaganfall. Aber nichts dergleichen geschah. Geigern blieb tot und er blieb lebendig. Er hätte gern die Hände vor sein Gesicht geschlagen, aber er wagte es nicht. Er hatte Angst vor der Dunkelheit in seiner Handhöhle. So fand ihn Kringelein, als er kurz nach 2 Uhr nach vorsichtigem Klopfen das Zimmer betrat. »Die Dame schickt mich«, sagte er. »Ich vernehme, dass hier etwas passiert ist. Ich wollte mich um den Herrn Generaldirektor bekümmern. Erst nachdem er diese Ansprache beendet hatte, schaute er zu dem toten Geigern hinunter. Als er neben ihm hinkniete, empfing er mit einer heftigen Rührung den Geruch von Lavendel und parfümierten englischen Zigaretten, indem er einen unvergesslich wichtigen und erleuchtenden Tag lang gelebt hatte. Danke, dachte er und atmete einmal trocken schluchzend auf. Preising sah mit trüben und irren Augen herüber.
Man darf ihn nicht anrühren, bevor die Polizei kommt, sagte er unerwartet, als Kringelein die Hand ausstreckte, um seinem Freund die Augen zu schließen.
Kringelein kümmerte sich nicht um Preising in seiner Ecke. Er vollzog die kleine, feierliche Gebärde. Mir wird Flämmchen so tun, dachte etwas in ihm, das er nicht regieren konnte. Du siehst so zufrieden aus, dachte es. Geht es dir so gut? Es ist gar nicht schlimm, nicht wahr? Es wird nicht schlimm sein. Bald, dachte es auch noch. Bald. Haben Herr Generaldirektor die Polizei schon benachrichtigt? Fragte er zurückhaltend, als er wieder aufgestanden war. Preising schüttelte den Kopf. Wünschen Herr Generaldirektor, dass ich das übernehme? Ich stehe Herrn Generaldirektor zur Verfügung, sagte er weiterhin. Merkwürdigerweise empfand Preising eine große Erleichterung, seit Kringelein im Zimmer war und sich im höflichsten Beamtenton bereithielt, Wünsche entgegenzunehmen.
Ja, sofort. Noch nicht. Warten Sie noch, flüsterte er.
Es glich den strengen, aber undeutlichen Befehlen, mit denen er im Werk seine Untergebenen quälte. Es wird notwendig sein, den alten Herrn von dem Vorfall zu verständigen. Wünschen Herr Generaldirektor, dass ich ein Telegramm an die werte Familie abschicke? Fragte Kringelein.
Nein! Nein!
Antwortete Preising mit einem schnellen, heiseren Flüstern, das lauter war als ein Schrei. Dann wäre es aber jedenfalls empfehlenswert, wenn Herr Generaldirektor sich einen Anwalt beschaffen würden. Es ist zwar späte Nacht, aber in einem so außergewöhnlichen Fall könnte vielleicht doch an einen Anwalt telefoniert werden. Herr Generaldirektor werden wohl sofort in Untersuchungshaft genommen werden. Ich bin gerne erbötig, alle anderen notwendigen Schritte für Herrn Generaldirektor zu übernehmen, bevor ich wegreise, setzte Kringelein seine Angebote fort.
Sie können nicht wegreisen, flüsterte Preising da hinten auf seinem Wäschekorb. Man wird Sie brauchen. Ich brauche Sie. Von Reisen kann nicht die Rede sein.
Es klang genau wie eine barsche Urlaubsverweigerung.
Man wird Sie als Zeugen brauchen. Sie müssen hierbleiben, wenn die Polizei kommt, heischte der Generaldirektor.
Mein Zeugnis ist bald gegeben. Im Übrigen bin ich krank und muss morgen zur Kur abreisen, erwiderte Kringelein gehalten.
Aber Sie haben den Mann gekannt, sagte Preising schnell. Und das Frauenzimmer auch.
Der Herr Baron war mit mir befreundet. Die Dame hat sich sogleich nach dem Mord unter meinen Schutz begeben, sagte Kringelein in gutem Zeitungsdeutsch. Stolz schwoll in seinem schmalen Brustkasten. Er war der Situation gewachsen, fand er zufrieden. Plötzlich kam Preising aus seinem Hinbrüten auf und erwachte.
»Wieso sind Sie überhaupt hereingekommen? Wer hat Sie hergeschickt? Fräulein Flamm?« fragte er scharf.
Kringelein erfuhr auf diese Weise Flämmchens bürgerlichen Namen.
»Jawohl, Fräulein Flamm«, erwiderte er.
»Die Dame befindet sich in meinem Zimmer. Sie will nicht in ihr Zimmer zurück. Sie hat mich hergeschickt, um ihre Sachen zu holen, damit sie angezogen ist, wenn die Polizei kommt. Sie war in keiner Weise angezogen, als sie ohnmächtig wurde.« Preising überdachte diese wohlgeordnete Antwort einige Minuten.
»Man wird Fräulein Flamm verhören«, sagte er dann.
Es klang verzweifelt angstvoll. »Jawohl«, sagte Kringlein knapp. »Es wird hoffentlich nicht zu lange dauern. Die Dame soll morgen mit mir verreisen. Ich habe ihr eine Stellung angeboten«, setzte er noch hinzu. Und seine Wangen wurden weiß in dem Druck eines erstickenden Gefühls von Triumph und Sieg. Aber Preysing war in dieser Stunde kein Mann und weit davon entfernt, um eine Frau zu kämpfen.
»Die Sachen von Fräulein Flamm sind in ihrem Zimmer. Nummer 72. Die nächste Tür links«, sagte er und versuchte aufzustehen, was seinen schweren Knien misslang.
Seine Gelenke waren tot, mit Sand gefüllt. Sie sabotierten den Dienst. Und immer noch lag der Tote auf der Erde. Immer noch. Aber als Kringelein schon an der Tür war und Preysing allein zurückbleiben sollte, riss er sich hoch.
»Warten Sie! Warten Sie noch!«
flüsterte er mit seinem heiseren, niedergepressten Schreien.
»Sie reisen mit der Dame fort, sagen Sie? Könnte es nicht... die Dame ist auf ihrem Zimmer, sagen Sie? Wäre es nicht möglich, dass man es dabei belässt? Ich meine, hören Sie, Kringelein, wir sind Männer. Was hier geschehen ist, will ich verantworten. Notwehr, nicht wahr? Reine, blanke Notwehr. Es ist bös genug, doch ich kann es verantworten.
Aber das andere macht mich kaputt. Das andere schlägt alles zusammen. Kann ich... muss denn die Polizei von der Geschichte mit Fräulein Flamm erfahren? Man könnte... ich brauche nur die Tür zu Nummer 72 wieder zuzuschließen. Fräulein Flamm hat die Nacht bei Ihnen verbracht. Sie weiß von nichts. Sie wissen auch von nichts, Herr Kringelein. Und alles ist in Ordnung. Alles geht gut. Sie reisen ab, Sie brauchen keine Zeugenaussagen abzugeben und Fräulein Flamm wird nicht verhört.
Ich verliere alles. Alles, Herr Kringelein, wenn diese Geschichte mit Fräulein Flamm vor das Gericht kommt. Ich habe ja gar nichts mit dem Fräulein gehabt. Mein Ehrenwort, nichts, nichts,
flüsterte er. Es kam ihm erst jetzt zum Bewusstsein.
Helfen Sie mir, Kringelein. Wir sind Männer. Nehmen Sie die Sache auf sich, packen Sie ein, fahren Sie fort mit dem Mädchen. Schweigen Sie, lassen Sie alles andere meine Sache sein. Sie sollen nichts tun als schweigen. Sie sollen Fräulein Flamm nur veranlassen, den Mund zu halten. Sonst nichts. Sie bekommen einen Scheck von mir und reisen ab. Gehen Sie jetzt hinüber, Nummer 72, und schließen Sie die Tür zu. Fräulein Flamm hält den Mund und alles kann noch gut gehen. Wenn man Sie fragen sollte, dann war sie die ganze Nacht bei Ihnen und weiß nichts, hat nichts gesehen und nichts gehört. Herr Kringelein, ich bitte Sie. Ich bitte Sie.
Armer Teufel, dachte Kringelein unvermittelt. Es war ein Gedanke von unerhörter Neuheit. Er sprengte Ketten und riss Wände um. Herr Generaldirektor, überschätzen meinen Einfluss auf die Dame. Wenn Herr Generaldirektor sich herauslügen wollen, dann werden Herr Generaldirektor das wohl auf eigene Faust und allein tun müssen, sagte er kalt. Aber ich würde empfehlen, jetzt die Polizei zu benachrichtigen. Es könnte sonst einen schlechten Eindruck machen. Ich hole jetzt die Sachen von Fräulein Flamm auf mein Zimmer. Nummer 70, wenn Herr Generaldirektor mich benötigen sollten. Ich empfehle mich vorläufig. Um 3:30 wurde der Nachtportier angerufen, der über den Morgenblättern des nächsten Tages döste. »Hallo?« fragte er in die schwarze Muschel. »Hallo? Hallo?« Dann kam nichts aus dem Telefon. Dann räusperte sich jemand. Dann sagte jemand,
»Schicken Sie sofort den Hoteldirektor zu mir. Preysing, Nummer 71. Und verständigen Sie die Polizei. Es ist etwas geschehen.«
Empfangschef Rohner, kurz nach 3:30, alarmiert vom Nachtportier, begibt sich auf Nummer 71, nimmt das Geschehene in Augenschein, veranlasst das Notwendige. Etwas später tauchen vier Herren in Überziehern auf, die zusammen den unheimlichen Namen die Mordkommission führen. Die Mühlen der Justiz beginnen zu mahlen. Die Hotelleitung fleht um Diskretion, um Vermeidung von Aufsehen, um Vertuschung, wenn es möglich ist. Aber es ist nicht möglich. Bald wird man bis Fredersdorf wissen, was geschehen ist. Bald wird Frau Generaldirektor Preysing mit ihrem Vater in Berlin eintreffen, um sich in fürchterlichen Szenen von ihrem Gatten loszusagen. Dass er einen Menschen totgeschlagen hat, darüber würde sie, wenn auch schaudernd, hinwegkommen. Aber die Schweinerei mit dem Frauenzimmer, die Preysing schon beim zweiten Verhör stotternd, schwitzend und sich verhängend zugeben muss, die kann sie nicht begreifen und nicht verzeihen. Was aber den toten Freiherrn Felix Benvenuto Amadei von Geigern betrifft, so steht seine Sache unklar, aber freundlich genug. Niemand findet sich, kein einziger Mensch im Grand Hotel, der Schlechtes über ihn auszusagen wüsste. Er ist nicht vorbestraft, nicht verdächtig, nicht polizeibekannt. Er hat einige Schulden und die Herkunft seines kleinen Wagens, der übrigens schon als Sicherheit für ein Darlehen eingestellt ist, lässt sich nicht eruieren. Und das beweist nichts gegen ihn. Er war ein Spieler, ein Damenfreund, manchmal betrunken, aber immer gutmütig. Es gibt Hotelangestellte, die bei der geflüsterten Nachricht von seinem Hingang weinen. Eine Dame in der ersten Etage auf Nummer 18, dem Zimmer unter Nummer 71, hörte ungefähr um 12 Uhr einen Fall. Sie weiß es genau, weil der Radau da oben sie ärgerte. Was aber hat sich zwischen 12 und halb 4 Uhr nachts zugetragen? Und warum hat Herr Preysing nicht sofort die Polizei benachrichtigt? Darüber erfolgen die ergänzenden, sehr klaren, wenn auch zurückhaltenden Aussagen der Zeugen Flamm und Kringelein, eben jene Aussagen, die man um 12 Uhr mittags schon in den Zeitungen lesen kann und die Preysings bürgerlicher Existenz den letzten Stoß geben. Eine Waffe, von der Preysing fantasierte, findet sich nicht. Wenn er in diesem Punkte lügt, wird auch alles andere verdächtig. Seine Brieftasche zwar findet sich im Pyjama des Getöteten, aber, so fragt der Untersuchungsrichter, kann nicht Preysing selber diese Brieftasche in Geigerns Anzug praktiziert haben, um die Fiktion der Notwehr und des Einbruchs herzustellen? Sonderbar ist es mit den Gästen im großen Hotel. Keiner verlässt die Drehtür so, wie er hereinkam. Der Bürger und Mustermann Preysing wird als ein Verhafteter und Zerbrochener von zwei Herren abgeführt. Vier Männer tragen Geigern still und heimlich über die Lieferantentreppe davon. Diesen strahlenden Geigern, der die ganze Halle lächeln machte, wenn er nur durchging mit seinem blauen Mantel, seinen gesteppten Handschuhen, seinem wachen Blick und dem Duft von Lavendel und parfümierten englischen Zigaretten. Kringelein aber verlässt die Hotelhalle an vielen Bücklingen und Trinkgeldhänden vorbei, als ein König des Lebens. Wahrscheinlich, dass seine Herrlichkeit nicht länger dauern wird als eine Woche. Nicht länger als bis zum nächsten zerreißenden Schmerzanfall. Aber es ist nicht unmöglich, nein, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass dieser tapfere Moribundus sich neue Kräfte anschafft und allen Diagnosen zum Trotz am Leben bleibt. Flämmchen jedenfalls glaubt daran. Und Kringelein in seiner schwebenden Verzückung will daran glauben. Und schließlich, es ist nicht so wichtig, wie lange dieser Kringelein zu leben hat. Denn lang oder kurz, es ist der Inhalt, der das Leben macht. Und zwei Tage Fülle können länger sein als 40 Jahre Leere. Das ist die Weisheit, die Kringelein mitnimmt, als Herrn Flämmchens Seite aus dem großen Hotel auf die Straße tritt und das Auto besteigt, das sie beide zur Bahn bringt. Das ist um 10 Uhr vormittags. Um 8 Uhr morgens hat der Portier Senf seinen Posten bezogen, mit verquollenem Gesicht, denn er hat die ganze Nacht in der Klinik auf einem kalten Korridor gesessen und darauf gewartet, ob seine Frau die Nacht überleben wird. Er hört nur mit halbem Ohr, was ihm der kleine Volontär berichtet, und taumelt beinahe, während er die Morgenpost in die Fächer schichtet.
»Post für mich da?« fragte Otternschlag. Der Portier schaute nach, teils aus Höflichkeit, teils aber auch, weil in den letzten Tagen öfters einmal ein Briefchen von Kringelein für Otternschlag abgegeben worden war. »Leider nein. Heute ist nichts da, Herr Doktor«, sagte er. »Depesche?« fragte Otternschlag. »Nein, Herr Doktor.« »Jemand nach mir gefragt?« »Nein, vorläufig niemand.« »Wie?« »Hallo.« »Ich verstehe nicht«, rief der Portier in das Telefon. Was ist es? Ja, ich komme zu Ihnen. Ich muss mal ans Telefon. Privat, aus dem Krankenhaus, sagte er zu dem kleinen Georgi und stolperte davon durch die Halle. »Ist der Kringelein noch auf seinem Zimmer?«, fragte Otternschlag. »Nein, Herr Kringelein ist abgereist«, erwiderte der kleine Volontär. »Abgereist? So. Hat nichts für mich hinterlassen«, fragte Otternschlag nach einer Pause. »Nein, leider, nichts«, entgegnete der Volontär mit der Höflichkeit, die er dem Portier abgesehen hatte. Otternschlag drehte sich um und ging wieder auf seinen Platz. An ihm vorbei rannte der Portier und landete hinter seinem Tisch wie in einem Hafen. »Es ist ein kleines Mädchen. Sie haben die Geburt künstlich eingeleitet. Es ist da. 5 Pfund. Gar keine Gefahr mehr. Gar keine. Alle beide quietschlebendig«, stieß er aus sich heraus und nahm die Mütze ab über seinem strahlenden Gesicht mit den nassen Augen. In der Halle sitzt Dr. Otternschlag und führt Selbstgespräche. »Adieu, Herr Kringelein. Ich hätte Ihnen ein Rezept mitgeben können gegen die Schmerzen. Aber nein. Abgereist ohne Gruß. Pfui Teufel. Rein, raus. Rein, raus. Rein, raus.« Der kleine Volontär Georgi aber, hinter seinem Mahagonitisch, bewegt ein paar einfältige und tief banale Gedanken. »Großartiger Betrieb in so einem großen Hotel«, denkt er. »Kolossaler Betrieb. Immer ist was los. Einer wird verhaftet, einer geht tot, einer reist ab, einer kommt, den einen tragen sie per Bahre über die Hintertreppe davon und zugleich wird dem anderen ein Kind geboren. Hochinteressant eigentlich. Aber so ist das Leben.« Dr. Otternschlag sitzt mitten in der Halle, eine versteinerte Statue der Einsamkeit und des Abgestorbenseins. Er hat seinen Stammplatz. Er bleibt. Die gelben Hände aus Blei hängen ihm herunter. Und mit dem Glasauge starrt er auf die Straße hinaus, die voll ist von der Sonne, die er nicht sehen kann. Die Drehtür dreht sich, schwingt, schwingt, schwingt.